ARD. Was ganz furchtbar war, waren meine Träume, die ich nachts hatte. Und ein Traum, der war auch so plastisch. Das war so, dass wie Gemälde, die flogen in den Himmel. Ich stand unten und dann lösten die sich auf und die Farben wurden zu so klebrigen Tropfen, die fielen auf den Boden und wurden zu einem See, so einem ganz bunten, zäh fließenden See. Und am Ufer stand ein kleiner Mann, der sehr große Ähnlichkeit hatte mit dem Anwalt der Familie Albrecht, und stopfte sich Geldscheine in den Mund. Und drumherum lagen dicke Bücher, die aussahen wie Evangelienbücher. Und die waren ganz zerfleddert. Und ich habe mir hinterher überlegt, wie kommst du auf sowas? Und dann fiel mir ein, dass die verschiedenen Stiftungen, die das Aldi-Erbe verwalten, nach den Evangelisten benannt sind. Und dahin also Markus-Stiftung, Lukas-Stiftung und so weiter. Und daher kam diese Konnotation mit den Evangelienbüchern. Also ganz verrückt.
Achenbachs Ausverkauf.
Best of Achenbach.
Der Ausverkauf bei Achenbach kann beginnen.
Sammlung von Kunstberater wird versteigert.
Alles muss raus. Ein Gerhard Richter für 50 Euro.
Viel Kunst für wenig Geld. Auktionsmarathon soll Achenbachs Kunden entschädigen.
Alle die tollen Bilder weg.
Einmal habe ich geträumt, dass ich an einem Fluss stehe und der wird immer größer und schwillt an und die Fluten steigen hoch und reißen alles mit, alles Büsche, Bäume und ein Riesenstrom und meine Kinder sind weg und ich schreie nur, bringt euch in Sicherheit, bringt euch in Sicherheit, und dann irgendwann veräppt das Ganze und ich stehe am Ufer, der Fluss ist wieder ruhig und meine Kinder sind weg und alles ist weg und ich stehe in der Wüste ohne alles.
Aufstieg und Fall des Kunsthändlers Helge Achenbach. Feature von Roswitha Kraus.
Stellen Sie sich folgende Situation vor. Ich komme dienstags aus Washington. Das war der Tag nach diesem berühmten Sturm, den es damals über Pfingsten in Düsseldorf gab. Und alle Bäume waren entwurzelt. Übrigens im Nachhinein habe ich gedacht, das ist genau das Zeichen meines Lebens gewesen. Mich hat das ja auch alles dann entwurzelt. Ela hieß, glaube ich, der Sturm. Und dann lande ich plötzlich im Knast. Mit einem völlig überzogenen Haftbefehl.
Helge Achenbach, Kunstberater.
Also der Haftbefehl sagte, ich hätte einen Schaden von 60 bis 120 Millionen verursacht. Staatsanwaltschaft Essen. Man hat mich am Flughafen festgenommen. Es wurde auch noch spektakulär aufgeblasen, das Ganze. Und dann landete ich plötzlich im Gefängnis in Essen. Gegen nachmittags um 3 Uhr knallt die Türe zu und ich sitze in einer Zelle und denke, wie sagt man in Norddeutschland, oha, das Leben hat sich aber jetzt für dich völlig umgedreht.
Strafanzeige gegen Achenbach.
Justizärger für Achenbach.
Achenbach, Rechnungen gefälscht.
Familie bestätigt Strafanzeige.
Achenbach bestreitet Kunstbetrug.
Der Sturz des Adlers.
Ich brauchte damals das Geld.
Achenbach räumt überhöhte Preise ein.
Achenbach Restaurant, ein Millionengrab.
Achenbach, im Kunstmarkt meine Moral verloren.
Achenbach Firmen schulden sich gegenseitig Geld.
Also wenn ich an die Zeit zurückdenke, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil wir so unter Schock standen.
Dorothee Achenbach, promovierte Kunsthistorikerin und Autorin. 20 Jahre lang Ehefrau von Helge Achenbach.
Also erstmal diese Verhaftung, die ja in meiner Anwesenheit erfolgte, direkt da an der Flugzeugtür. Und als die Polizei da stand morgens, als wir aus dem Flugzeug stiegen, und ich dachte, wenn die Polizei am Flieger steht, ist den Kindern was passiert. Ich kam ja überhaupt auf gar keine andere Idee. Mir fiel das Herz ja ganz nach unten. Und als sie dann sagt, wir haben einen Haftbefehl, ich weiß gar nicht, ich stand unter Schock. Und dann bin ich ja noch mitgefahren ins Gefängnis. An dem Tag war ja auch dieser große Sturm Ela. Die Straßen lagen voller Bäume, alles war umgestürzt, die Masten lagen quer. Es war ein apokalyptisches Szenario in jeder Hinsicht. Also das passte wirklich, das war wie im Hollywood-Film. Und als ich dann das Ausmaß las, im Haftbefehl war ja noch von 60 Millionen die Rede, wo ich dachte, das kann ja gar nicht sein. Also so viel hatte er dann auch nicht. Und das wurde, also ich meine, das ist ja schon völlig absurd, aber so ist es eben. Es war entsetzlich.
Juni 2014, Düsseldorf. Der mächtigste Kunstberater Deutschlands, Helge Achenbach, der in 40 Berufsjahren für mehr als 600 Millionen Euro Kunst in alle Welt verkauft hat, wird am Flughafen verhaftet. In 14 Fällen der Untreue, des Betruges und der Urkundenfälschung verdächtigt. Es geht um krumme Geschäfte, Millionenbetrug an Sammlern von Kunst und Oldtimern und um den Ruf einer ganzen Branche.
Und als ich da so taumelnd in dieser Zelle saß, war mir eines klar. Helge Achenbach, aus dieser Nummer wirst du nicht so einfach rauskommen. Und dann war das wirklich ein phänomenales Erlebnis. Dann plötzlich ging die Tür auf, standen so zwei riesige Kerle. Ich habe die als riesige Kerle empfunden in Uniform und schmissen mir irgendwelche Erlasse hin. Boff, alle Konten von ihnen sind gepfändet. Schluss jetzt hier, Bums. Und dann war die Tür wieder zu.
Bis 2014 war Helge Achenbach einer der ganz Großen im Kunstgeschäft. Er arbeitete mit Weltstars wie Gerhard Richter zusammen und vertrieb Kunst an etliche Wirtschaftsgrößen und die Reichen der Republik. Bis ihm ein Deal mit seinem Freund Bertolt Albrecht zum Verhängnis wurde. Babette Albrecht, seine Witwe, hatte ihn im Namen der Erben angezeigt.
Staatsanwaltschaft Essen. Arrestbefehl 10. Juli 2014.
Gegen den Antragsgegner Herrn Helge Achenbach wird wegen einer Forderung in Höhe von insgesamt 19.360.760 Euro und 79 Cent der dingliche Arrest in das Vermögen des Antragsgegners angeordnet.
Die Kosten des Verfahrens werden den Antragsgegnern auferlegt.
Und ich habe gedacht, okay, das wird ein Schlachtfest werden. Man wird dich hinrichten, man wird versuchen, dich sozusagen zu filetieren. Und die Party ist zu Ende. So habe ich wirklich empfunden. Und ich bin ja bestätigt worden. Und ich habe dann natürlich furchtbar schlecht schlafen können, ist klar. Taumelnd, das war wirklich schrecklich. Aber ich habe auch gedacht, okay, vielleicht musste das passieren. Irgendwann so kam in meinem kleinen Köpfchen da klar rüber, Helge, du hast ja übertrogen, ne? Du warst ja ein bisschen übertrieben, Kess. Wenn man Mist baut, irgendwann kommt die Strafe.
Um rund 20 Millionen Euro soll Achenbach seine Kunden betrogen haben. Viel Geld. Aber in der Liga der hochpreisigen Sammler sind 20 Millionen für Kunst nicht unbedingt viel. Für einen Picasso wurden schon mehrfach dreistellige Millionensummen erzielt. Und ein Gemälde von Gerhard Richter, das früher bloß ein paar hunderttausend Mark gebracht hat, war auf Auktionen Sammlern 30 Millionen Dollar wert. In dieser Größenordnung befanden sich manche der Kunstgegenstände, mit denen Helge Achenbach hantierte. Seine Kunden träumten vom schnellen Geld, von ultimativer Geldvermehrung. Und bei diesen Träumen setzten sie auf den gerissenen Händler und das Insiderwissen von Achenbach, auf sein Versprechen, günstigste Preise an sie weiterzureichen. Jeder war auf Schnäppchenjagd. Man muss charakterstark sein, um da als Händler redlich zu bleiben, der Verführung des schnellen Geldes nicht auch zu erliegen. Das Handeln wurde zur Sucht für Helge Achenbach.
Mich konnte niemand stoppen. Ich war unstoppbar. Ich war sozusagen ein selbstbewusster, rasender Roland, ich habe hyperventiliert, also man konnte mich nicht stoppen. Das war schwierig, also ich glaube auch für alle meine Leute in meinem Umfeld, denen muss ich auch sagen, tut mir leid, inklusive aller Ehefrauen, Kinder, ich war schon ein schwieriger Fall.
Das Schachtelimperium des Helge A.
Insolvenz dreier Firmen.
Kein Geständnis zum Auftakt.
Achenbach bestreitet Kunstbetrug.
Im Kunstmarkt meine Moral verloren.
Helge Achenbach, Jahrgang 52, Sozialarbeiter, verlegte sich mit 26 Jahren auf Kunstberatung. Mit seinen vielfältigen Aktivitäten wurde er schnell zur Düsseldorfer Lokalprominenz. 5 Jahre lang, seit 1997, war er Präsident des Fußballvereins Fortuna Düsseldorf, stieg 2001 mit Monkey's Island in die Gastronomie ein. 2007 folgten die Restaurants Monkeys West und Monkeys East und Monkeys South. Achenbach war außerdem von 2002 bis 2014 Geschäftsführer und Miteigentümer der privaten Kunstsammlung Rheingold. Ein Tausendsasser, der die Exzesse liebte und gern im Mittelpunkt stand.
Ich war der Weltmeister, der Getriebene, voller Eitelkeit, platzte fast manchmal vor Eitelkeit und dachte, ich bin sozusagen unverwundbar und war auf der Suche nach Liebe und Anerkennung. Eine dämliche Kombination, also narzisstisch geprägt bis ins Letzte und dann immer auf der Suche nach Anerkennung. Und da, wo ich dachte, jetzt kriegst du die Anerkennung, scheiße, kriegst du keine, kriegst nämlich Neid. Also das, was man denkt, man kriegt über seinen Erfolg die Anerkennung, Pustekuchen, auch das gibt's nicht. Häme gibt es am Ende.
Da gibt es bestimmt viele, die ihn nicht ausstehen konnten. Also zum Beispiel auch der, der ihn dann verraten hat, Kellein. Ich habe ja manchmal so gehört, wie der mit dem am Telefon sprach, wo ich dann einmal sagte, Helge, so kannst du nicht mit einem erwachsenen Mann reden. Also das geht nicht, aber eine dermaßen erniedrigende Art und Weise und trotzig. Und das konnte er ganz gut. Der hatte schon Feinde. Und die Häme kamen nicht umsonst. Und es ist heute noch so. Ich kenne viele, die sagen, der hat uns auch behumst. Wir haben nur den Mund gehalten, aber da gibt es schon einige.
Ich hätte wahrscheinlich einen guten, harten Partner an meiner Seite gebraucht, einen Controller, dem ich vertraut hätte. Aber die habe ich alle verschlissen. Also es ist auch schon schwierig. Also sagen wir mal, an meiner Seite zu verweilen war nicht so einfach. Weil ich ja auch so ein Verführer bin. Also ich mache die Menschen dann erstmal verführe ich. Und dann vertrauen die mir auch noch. Und dann gibt es manchmal auch eine gewisse Kälte von mir, die ist nicht zu unterschätzen. Also insofern, ich bin eine schwierige Geburt.
Helge Achenbach ist jemand, der sehr viel Anerkennung braucht, der wenig Selbstwertgefühl hat. Das heißt, die Spiegelung muss immer von außen erfolgen. Also durch Anerkennung im geschäftlichen Bereich. Und dieser uneingeschränkte Beifall, den er braucht, den habe ich ihm nicht gegeben. Weil ich bin ein eher kritischer Mensch. Ich hinterfrage die Geschäftspraktiken. Ich hinterfrage die Kunst, die verkauft wird. Ich hinterfrage die Kunden, weil das vielleicht komische Leute sind. Das passt ihm alles nicht. Also dieser uneingeschränkte Beifall, der fehlte ihm von meiner Seite. Und dann ist da eine junge 25-Jährige und für 10.000 Euro in der Woche sagt die ihm alles, was er hören will. Und ich glaube, das war auch meine Schuld, ja. Das sehe ich inzwischen auch so.
Helge Achenbach gab gern sein Geld mit vollen Händen aus. Nicht anders als sein Düsseldorfer Künstlerfreund, der Kunstprofessor Jörg Immendorf, dem er mehrmals große Summen vorschoss für seine orientalischen Nächte. Das waren Kokainpartys mit Prostituierten. Durch Zufall entdeckte Achenbachs Ehefrau schon einige Jahre vor seiner Verhaftung, dass auch er sie seit Jahren betrug, viel Geld für käufliche Liebe ausgab.
Am bestürzendsten ist wirklich, dass ich es nicht früher geschnallt habe. Ich hätte es ihm niemals zugetraut. Ich hätte ihm auch niemals zugetraut, dass er fremd geht. Weil also mein Ex-Mann war der Erste, wenn wir beispielsweise auf einer Party waren und bekam Wind, dass irgendwer da seine Frau hintergeht, dann ist er, ich schwöre es Ihnen, hat den in die Ecke gezogen und hat dem mal die Leviten gelesen. Und der hat mir Stein und Bein geschworen, niemals würde er das tun. Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe es auch wirklich nicht gemerkt. Ich meine, er war viel unterwegs geschäftlich, der rief mich am Tag 10-mal an, schickte Nachrichten, wie sehr er mich liebt und sagte mir jeden Tag, wie schön ich sei. Also ich wäre im Traum nicht drauf gekommen. Und geschäftlich schon gar nicht, weil er hatte ja viele Projekte. Also dass das da ein guter Umsatz war, das wusste ich ja, weil es ja wirklich ganz viele tolle Dinge gab, die in der Firma passiert sind. Ja, also wohlhabende Kunden, große Unternehmen, die mit ihm arbeiteten. Das lief ja alles.
Kaspar König, von 2000 bis 2012 Direktor des Museums Ludwig in Köln.
Er war ja auch mal zeitweilig Präsident vom Fußballclub in Düsseldorf. Und daran kann ich mich auch noch erinnern, dass ich ihn mal getroffen habe in seiner Eigenschaft als Präsident. Da sagte seine Frau zu ihm, da waren ein paar andere Leute dabei, wenn er das nicht ganz bald aufgeben würde, wären sie geschiedene Leute. Also der muss ja wahnsinnig viel Geld auch irgendwie verplempert haben und man weiß gar nicht, wo das geblieben ist. Der hatte ja auch eine Kneipe und also diese Sphäre, die kann man auch irgendwie so halb interessant finden, aber letztendlich ist sie doch ziemlich doof.
Also der jonglierte nicht mit drei Bällen und nicht mit vier, dann nahm der noch einen fünften oder einen sechsten dazu und wenn einer runterfiel, hat er noch zwei dazu genommen. Also er jonglierte und fand das auch toll, wenn man ihn als schillernd bezeichnete und alle fanden ihn toll, weil ja keiner wirklich durchgeblickt hat. Und er war das, was man einen Macher nennt. Das hat er wirklich, er hat die Sachen angepackt.
Er ist sehr positiv gestimmt. Er ist für mich ein Oberflächensprinter. Er hat ganz viele Ziele, die er ansteuert. Und wenn er spürt, oh, da geht's nicht weiter, dann hüpft er zum nächsten, zum übernächsten, zum dritten, zum vierten, zum fünften, zum fünfzigsten und kann aber auch immer wieder zurückspringen.
Anne Berlitt, Malerin und Kunsttherapeutin in der Justizvollzugsanstalt Essen.
Er hat eine sehr spielerische Natur. Er geht mit Leichtigkeit mit den Dingen um. Sein Glas ist immer halb voll. Er ist kein penibler Arbeiter. Er arbeitet intuitiv aus dem Bauch raus und ja, freut sich auch an Kleinigkeiten. Er geht warmherzig mit den Menschen um. Aber das muss nicht immer unbedingt eine Tiefe bedeuten. Er ist einfach eine Spielernatur.
Und als Helge Achenbach auf die 60 zuging, das kann man wirklich fast an der Biografie des Alters festmachen, wurde das immer schlimmer. Und da ist das wirklich eskaliert bei ihm. Da war er auch nicht mehr aushaltbar. Fremdgesteuert, abwesend, völlig desinteressiert an allem, schlecht gelaunt, immer in Hetze, immer riesengroße Töne spuckend. Also er sagte mal bei einer Einladung, das war in Washington, bevor er verhaftet wurde, I'm not dealing with millionaires, I'm only dealing with billionaires. Wo ich nur dachte, um Gottes Willen, ja, also wo ist der denn jetzt bitte?
Es ist jetzt schon so, dass ich auch immer wieder im Laufe der Jahre, die ich Helge kannte, von irgendwelchen Leuten, von irgendwelchen Geschichten gehört habe, was der Helge für ein Schlawiner ist und was er für komische Dinge auch manchmal gedreht hat. Und immer von den Leuten auch mit ein bisschen Bewunderung und ein bisschen augenzwinkernd erzählt, so als wäre es auch alles nicht so ernst. Aber
Cornelius Titel, Herausgeber der Kunstzeitschrift Blau.
Dass der Helge auch mal richtig Scheiße bauen könnte, das ist jetzt etwas, was ich mir schon dann vorstellen konnte. Also ich habe jetzt nicht sofort gedacht, da kann gar nichts dran sein. So, mein erster Eindruck war halt, oh, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen mehr als nur eine kleine Schlawinerei, die er da veranstaltet hat.
Wann Achenbach anfing, seine Kunden zu betrügen, lässt sich nicht so genau zurückverfolgen. Es war wohl ein allmähliches Abgleiten in die verlockende Welt des großen Geldes. Er wollte in der Liga der Milliardäre mitspielen und das war mit kleiner Portokasse nicht zu machen.
Mich hat meine Arbeit pro Jahr 2,5-3 Millionen gekostet. Das waren immer so die Grundkosten, die ich hatte. Sprich also, da kam dann mein Office, meine Mitarbeiter. Ich hatte am Ende so 15-20 Mitarbeiter, meist promovierte Kunsthistorikerinnen, die mit mir auf Projekten arbeiteten, bei den Klienten auch aktiv waren. Dazu kamen große Läger. Das Reisen im Sinne des schnellen Beweglichen, man fliegt dann mit einem Privatjet in Düsseldorf los, besucht in Spanien einen Sammler, da kostet der Flug schon mal locker 15.000, 20.000. Dann fliegst du weiter bis nach Zürich, das kostet dann nochmal 10.000. Und am Ende hast du irgendwie 50.000 verflogen. Ich sag mal, am Ende hat mich jedes Jahr 3 Millionen gekostet. Und da muss man erstmal für 10, 15, 20 Millionen Umsatz fahren, um überhaupt in eine Nähe von Kostendeckung zu kommen.
16. März 2015, Deutsche Welle. Seine Partys waren legendär, egal ob sie in Manhattan stattfanden, in Basel oder in Miami. Wenn Helge einlud, kamen die Leute gerne. Promis, Künstler, Galeristen und genossen die prickelnde Atmosphäre zwischen Kunst und Geld.
Ich erinnere mich an seinen 60. Geburtstag, wo ich eingeladen war, in einer gigantischen Halle irgendwo am Rand von Düsseldorf, wo für diese sehr, sehr große Runde, die sehr international besetzt war, also waren sehr viele prominente Künstler da, internationale Museumsdirektoren aus New York, aus Miami, sonst wo waren sie alle angereist. Und Helge hatte jeden einzelnen Gang von einem anderen Sternekoch zubereiten lassen. Also es zeigt natürlich auch ein bisschen seine Großmannssucht. Aber dann war das so charmant, dass er dann als Musik-Act, weil er ein riesen Bee Gees-Fan ist, eine Bee Gees-Coverband hatte. Und das war tatsächlich, seine Freude an dieser Musik und an dieser Party war total authentisch. Das war so eine Festivität, die eigentlich jedem zeigen sollte, ich hab's geschafft, ich stehe hier auf dem Gipfel meines Einflusses, auch meiner finanziellen Möglichkeiten. 2 Jahre später kam dann die Meldung, Helge Achenbach am Düsseldorfer Flughafen verhaftet.
Im November 2007 lernte Helge Achenbach bei einer privaten Feier den wohlhabenden Unternehmer Berthold Albrecht kennen. Albrecht verfügte als Mitglied der Inhaberfamilie der Unternehmensgruppe Aldi Nord über ein umfangreiches Privatvermögen. Stets hatte er die Sorge, von anderen wegen seines Reichtums ausgenutzt zu werden. Kunstberater legt Teilgeständnis ab.
Achenbach, Tränengeständnis vor Gericht.
Achenbach gesteht unter Tränen.
Achenbach räumt überhöhte Preise ein.
Achenbach räumt krumme Geschäfte ein.
Ich brauchte damals Geld.
Helge Achenbach nannte vor Gericht seine Beziehung zum Milliardär Berthold Albrecht eine Männerfreundschaft. Man habe sich geduzt und mit den Ehefrauen getroffen. Häufig habe er die Freunde in seine Monkeys-Restaurants in Düsseldorf eingeladen, lange bevor es zwischen den beiden ungleichen Männern zu Geschäften gekommen sei. Der eine Milliardär, der andere Sozialarbeiter mit Erfahrung in Kunst.
Und irgendwann, so nach einem Jahr, stand Herr Albrecht mal neben mir bei einem Abendessen, draußen auf der Straße. Er rauchte, ich nicht. Und da sagte er, du Helge, du wirst es nicht für möglich halten, aber Ende des Jahres kriege ich 60 Millionen. Die kommen von irgendwo her, da habe ich irgendwas noch zu erwarten und ich habe mir überlegt, dass ich das bei dir anlege. Du weißt, bei den Banken, da gibt es eh nichts mehr zu verdienen, die Zinsen sind schlecht und ich habe schon so viel schlechte Erfahrungen mit den Bankern gemacht, ich würde mal gerne mit dir Kunst machen.
Herr Albrecht, den ich sehr gern mochte, war ja ein misstrauischer, zurückhaltender Mensch, schwerer Alkoholiker, also eigentlich sehr verschlossen. Aber der Helge hat einen Kanal zu ihm gefunden. Und man muss auch am Ende sagen, Berthold wusste ja, dass er nicht ewig leben wird. Und dem war das relativ egal, ob er jetzt 1, 2, 3, 4 oder 5 Millionen ausgibt. Ja, der hatte wirklich ein schönes Leben noch, hat Spaß gehabt, hat diese Oldtimer-Rallys da gefahren und hat nochmal durch Helge eine andere Welt kennengelernt. Und das war ihm ganz viel wert.
Bevor wir aber anfingen, haben wir dann so einen Deal gemacht. Und da war dann das Blöde, dass ich eben mich auf diese elenden 5% einließ. Ich hätte cooler sein müssen. Ich hätte sagen müssen, Herr Albrecht für 5% oder Berthold, mit 5% komme ich nicht klar, tut mir leid. Ich brauche mehr. Aber ich bin eingeknickt. Ich habe dann gesagt, okay, mache ich. Im Hinterkopf habe ich gedacht, wenn es da nicht reicht, schaffe ich das schon irgendwie hintenrum. Dieses hintenrum habe ich von vornherein kalkuliert, muss ich zugeben. Es ist schon ein bisschen wie ein Schuft. So, schlitzohrig, ne? So.
Über 3 Jahre ging Achenbach für Albrecht auf Beschaffungstour und besorgte Kunst von Picasso und Kirchner, Roy Lichtenstein und Gerhard Richter. Dabei sei es zum Sündenfall gekommen. Bei 2 Bildern habe er die Einkaufsrechnungen manipuliert und die Preise nach oben geschraubt. Schaden rund 20 Millionen Euro. Die Witwe des mittlerweile verstorbenen Aldi-Unternehmers Berthold Albrecht brachte den Stein ins Rollen, nachdem sie von einem Achenbach-Mitarbeiter einen Hinweis über manipulierte Preise erhielt. Ein Zivilgericht hatte ihn dafür zur Zahlung von 19 Millionen Euro Schadensersatz verurteilt. Im Strafprozess vor dem Landgericht Essen aber ging es um eine Freiheitsstrafe.
Der Angeklagte Achenbach hat mit Berthold Albrecht in jedem einzelnen Fall eine Person geschädigt, die als Freund zu ihm ein besonderes Vertrauen aufgebaut hatte. Der Angeklagte Achenbach ist bei Ausführung der einzelnen Taten mit gesteigerter krimineller Energie vorgegangen. Er hat jeweils manipulierte Fotokopien der Eingangsrechnungen hergestellt, um Berthold Albrecht vorzuspiegeln, dass dieser für die Kunstwerke nur die von Helga Achenbach verhandelten Einkaufspreise zahlte. Auch dies ist strafschärfend zu berücksichtigen.
Und da muss ich sagen, hat der Richter ja auch recht gehabt. Er hat ja gesagt, Reiche sind kein Freiwild. Natürlich tut es Herrn Albrecht nicht weh. Ich kann doch damit nicht rechtfertigen, ich bums den mal um 20 Millionen. Das geht nicht. Also nein. Und vor allem jemand, der ihm wirklich sehr vertraut hat. Das war ja, glaube ich, auch das Perfide, dass man jemandem, der einem vertraut, einem Freund, dass man den wirklich belügt und betrügt und dann hinterher sagt, na ja, komm, ist doch nicht so schlimm, er hat doch, das, nein, geht nicht.
Wie kommt man da hin oder wie passiert sowas, ist natürlich die große Frage. Und ich glaube, er hat einfach nach Strohhalm gesucht oder nach Möglichkeiten. Das kann ich mir nur vorstellen, hat ihn dann auch in der Form kreativ werden lassen. Er hat das ja sehr amüsant in meinen Augen mit Collagen umschrieben, also darüber lache ich bis heute, dass das Collagen waren, die er hergestellt hat. Also insofern sieht man schon, der Mann ist kreativ in vielfältiger Form, aber natürlich ist es Betrug und das geht leider nicht.
Achenbach hatte vor Gericht seine manipulierten Belege Collagen genannt. Für viele war Helge Achenbach schon lange der Mann im Zwielicht, was allerdings kaum jemanden abhielt, Geschäfte mit ihm zu machen. Kaspar König, ehemaliger Direktor der Kölner Kunsthalle Ludwig.
Naja, also diese Unseriosität, die war eigentlich auch Teil seines Images. Und alle Leute haben mit ihm auch Geschäfte gemacht, auch Galerien, die sagten, naja, besser ich verkaufe dem was, als dass ich überhaupt nichts verkaufe. So, dieses Spiel hat er sehr geschickt gespielt und hat immer irgendwie was aufgerissen, wo man dann vielleicht damit einsteigen konnte. Er hatte einfach naturell und konnte auch mit Künstlern ziemlich gut direkt umgehen und hat sozusagen immer zwei Enden gegen die Mitte gespielt.
Ich glaube, ich war immer schon ein kleines Schlitzohr. Gerhard Richter hat ja gesagt, er war schon immer ein Philo. Und ich war ein Junge, der aus kleineren Verhältnissen hochkam, der immer gekämpft hat, der immer sozusagen am Rande der Straße stand und guckte, dass er durchkam.
Ja, und wie heißt es so schön bei Wilhelm Busch? Am schönsten ist das Gleichgewicht, kurz bevor es zusammenbricht. Aber das Gleichgewicht, das war natürlich sehr stark wie ein Hütchenspieler. Ja, also ich glaube, der Ruf von ihm war immer etwas fragwürdig.
Ich glaube schon, dass man eine gewisse Persönlichkeitsstörung haben muss, um sowas zu machen und auch noch dann dabei auch noch zu denken, dass man damit durchkommt und irgendwie sozusagen alle Zweifel und so, die man dann an der eigenen kriminellen Energie vielleicht hat, einfach verdrängt und weiter so tut, als wenn man der große Zampano, während man eigentlich schon weiß, das Ding, das wird einen irgendwann richtig einholen. Ja, ich glaube, da muss man schon eine gewisse Persönlichkeitsstörung oder eine, ich weiß nicht, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, dass man halt wirklich denkt, ich kann mir das erlauben, mir passiert eh nichts.
Helge Achenbach war in der Zeit vor seiner Verhaftung nervöser als sonst, erinnert sich der Direktor der Düsseldorfer Kunsthalle, Gregor Jansen. Der Grund könnten Geldsorgen gewesen sein.
Das Problem war natürlich, dass man sich eigentlich immer, oder Helge, als großzügiger Gönner sich natürlich überall auch immer in den Vordergrund gespielt hat und gesagt, ich lade euch alle ein. Und es gab dann eine Situation auf Lanzarote, wo plötzlich eine Rechnung nicht bezahlt war oder wir das auch erst später mitbekommen haben, dass er sich quasi aus dem Staub gemacht hatte, weil die Kasse wohl schon leer war.
Er ist nicht straffällig geworden aus Gier, sondern aus Leichtsinn, aus Überheblichkeit vielleicht. Es ist einfach aus Leichtsinn passiert, aus unreflektierter Haltung.
Man kennt es vielleicht ja aus dem eigenen Leben. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und dass man sich immer noch was wünscht oder noch was herbeisehnt oder denkt, der Lottogewinn, der wird es vielleicht richten. Warum spielen so viele Menschen Lotto? Also insofern ist das ein menschliches Prinzip. Und Helge hat, ich glaube, der hatte so viele Eisen im Feuer und der hatte so viele Möglichkeiten oder so viele Menschen weltweit, die ihn unterstützt haben, mit denen er ein gutes Verhältnis hatte, dass er immer noch gehofft hat, er kriegt das Ruder wieder rumgerissen, obwohl er schon wahrscheinlich im freien Sturzflug war.
Ich habe das ja mal versucht zu analysieren, insbesondere auch in den dunkelsten Minuten meines Lebens, nämlich im Gefängnis. Ich habe gesagt, was hat dich eigentlich getrieben? Was hat dich eigentlich zu dem werden lassen, dass du deinem armen Berthold Albrecht 20 Millionen mehr Provisionen abnimmst, als er eigentlich hätte bezahlen sollen, so als Vertrag? Naja, das war auch ein bisschen die Überheblichkeit von mir, dem Kunden gegenüber, dass der eher keine Ahnung hat. Gleichzeitig auch so ein bisschen Strafzolldenken. Also die sind ja noch doof. Und weil sie so doof sind, müssen sie ein bisschen Strafe zahlen. Das kam auch noch oben drauf. Also das war so eine Mischung. Und vielleicht dann auch noch ein bisschen diese Hutzpe.
Helge Achenbach hat 2019 unter dem Titel Selbstzerstörung – Bekenntnisse eines Kunsthändlers seine Memoiren veröffentlicht. Unter dem Titel »Die Speisung der oberen 5000« schreibt Timon Karl Kaleiter daraufhin am 18. Dezember 2019 in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
Glaubt man dem Buch Achenbach, hat es nie einen Schaden gegeben. Ganz im Gegenteil. Wie bei der wundersamen Brotvermehrung Jesu Christi, bei der Speisung der 5000, wurde niemandem etwas genommen, sondern bloß allen gegeben. Achenbach beweist es im Buch mit einer feinsäuberlichen Liste, in der er zeigt, in welch exorbitantem Ausmaß die von ihm an die Albrechts vermittelten Kunstwerke seither im Wert gestiegen seien. Maria von Gerhard Richter, verkauft für 4,5 Millionen Euro, heute 20 Millionen Euro wert. Picassos La Famille de Jardinière, verkauft für 5,5 Millionen Euro, heute längst 25 Millionen Euro wert und so weiter. Insgesamt, so belegt Achenbach, habe sich das Vermögen der Albrechts durch seine Dienste und seine Mühen, und seien sie noch so betrügerisch, um weit mehr als 100% erhöht. Ein Diebstahl in zweistelliger Millionenhöhe, aber niemandem kommt auch nur das Geringste abhanden. Alle haben am Ende mehr, der Bestohlene sogar noch mehr als der Dieb selbst. Wer hatte noch mal behauptet, es gäbe in unserer entzauberten Welt keine Wunder mehr?
Frau Achenbach bricht ihr Schweigen.
Jetzt spricht Frau Achenbach.
Achenbachs Frau, der psychische Druck ist enorm.
Achenbachs Frau, mir geht es super schlecht.
Bravo-Rufe für Frau Achenbach.
Helga Achenbach schreibt an seine Frau:
Vielen Dank für deinen Besuch. Jedes Mal, wenn du hier warst, habe ich anschließend das Gefühl der Trauer und Hilflosigkeit. Wenn ich dich erlebe, deinen traurigen Blick empfinde, dann spüre ich die unendlich große Last, die du da alleine tragen musst. Es macht mich schier krank. Aber ich bin leider komplett außer Gefecht gesetzt. Ich kann nur hoffen, dass du in dieser schrecklichen Zeit zusammen mit den Kindern nicht komplett verzweifelst. Aber denk daran, ich bin kein Mörder. Habe sicher Fehler gemacht, aber objektiv hat niemand Schaden erlitten. Nur ihr und meine Firmen leiden jetzt. Bitte nehmt meine Entschuldigung an. Durch mein Handeln erlebt ihr jetzt diese schrecklichen Dinge, ja. Wenn ich hier rauskomme, werde ich alles gut machen. Nicht mit Luxus oder Geld, sondern mit Liebe, mit Geist und Kraft. Hier in der U-Haft habe ich die Entschleunigung erfahren.
In der Zeit seiner Haft wurde der Seelsorger Michael Luca zur zentralen Figur in Achenbachs Leben.
Gleichzeitig war er bei Helge. Anders als bei anderen Inhaftierten lief ja auch noch ein Zivilverfahren. Also das heißt, die Frage, was bleibt eigentlich von meinem Vermögen, das ich irgendwie besitze, oder von dem gesellschaftlichen Status, den ich da irgendwie inne gehabt habe, was bleibt da eigentlich von über? Auch von diesem ganzen, ja, von dem Lebenswerk, kann man ja auch sagen. Das ist ja zerschlagen worden. Das tut schon auch ganz schön weh. Also das war ein großes Thema hier.
17. März 2015, Landgericht Essen. 5 Fernsehteams, 11 Teleobjektive, die Pressebank dicht gedrängt. Das Interesse der Öffentlichkeit am Urteil gegen den Kunstberater Helge Achenbach war riesengroß. Das Gericht sprach den 62 Jahre alten Angeklagten des Betruges schuldig und verhängte eine Freiheitsstrafe von 6 Jahren. Das Urteil.
Bei der Strafzumessung im engeren Sinne hat die Kammer zunächst in allen Fällen strafmildernd berücksichtigt, dass der Angeklagte nicht vorbestraft war und auf eine große Lebensleistung zurückblicken kann. Er hat das Geschäftsmodell der Kunstberatung in Düsseldorf etabliert und mit jahrzehntelangem persönlichen Einsatz eine zunächst erfolgreiche Unternehmensgruppe mit zahlreichen Arbeitsplätzen geschaffen.
Mein Mann hat sich da sehr bescheiden, ich würde auch sagen sehr nervös präsentiert. Er hat sich ja dann auch in einer der Verhandlungen unter Tränen entschuldigt bei der Familie Albrecht, was er ihnen angetan hat, weil ihm das natürlich dann klar wurde, das Ausmaß. Ich glaube, das hat er in der Tat vorher verdrängt. Also er war da schon, ja, ich will nicht sagen kleinlaut, das würde ich ihm nicht unterstellen, aber war schon sehr, sehr bescheiden und sehr getroffen und ja, angespannt.
28. April 2016, Landgericht Essen. BGH, 4. Strafsenat. Urteilsbegründung.
In allen Fällen, mit Ausnahme der Fälle 9 und 12, war weiter strafmildernd zu berücksichtigen, dass der Angeklagte ein volles Geständnis abgelegt hat. Er hat sein Handeln in der Hauptverhandlung detailliert beschrieben. Das Geständnis war von Reue geprägt.
Er hatte ja immer Hoffnung, das wird schon nicht so schlimm sein, das kann ja nicht sein, das ist ja klar. Also ich glaube, das Urteil hat ihn schon auch ziemlich mitgenommen, logischerweise, wie uns alle. Ja, wir saßen ja da im Gerichtssaal und uns zog's den Boden unter den Füßen weg.
Kia Voland schreibt am 16.06.2015 in der Süddeutschen Zeitung.
Der Bilderhändler Achenbach mag geglaubt haben, nur die Erben geschädigt zu haben. Welch ein Irrtum. Menschen wie er schaden Museen und dem Publikum. Die 6 Jahre Haft für den Betrüger sind richtig.
Ich glaube, die Zivilstrafen, die sich dann auf 19 Millionen irgendwann einpendelten, ich weiß gar nicht, ob ihn das so getroffen hat. Man muss ja mal sagen, wenn man nichts mehr hat, ob man jetzt zu 4 Millionen, 6 Millionen, 20 oder 100 Millionen verknackt wird, ist am Ende egal. Man kann es sowieso nie bezahlen. Ja, also das ist so absurd hoch. Wie soll man das jemals machen? Aber diese Freiheitsstrafe und dieses Bewusstsein, alles, was mein Leben ausgemacht hat, mein Unternehmen, meine Familie, dieser Glanz der vergangenen Tage, der ist jetzt erstmal vorbei. Ich glaube, es ist gerade für so eine Persönlichkeit mit so einer Struktur extrem schwer zu ertragen.
16.06.2015, Silke Wünsch in der Deutschen Welle.
Der Düsseldorfer Kunstberater hat seine schwerreichen Kunden betrogen und bekommt dafür die ganze Härte der Justiz zu spüren. Obwohl er Geständnisse abgelegt und Reue gezeigt hat, wird er empfindlich bestraft. Trotz der offenbar immer noch herrschenden Zuneigung, die Achenbach auch im Gerichtssaal entgegenschlug, ist der Kunstberater im Laufe der Prozesse immer weiter in sich zusammengesunken. 2 Geständnisse hat er unter Tränen abgelegt. Mehrmals hat er sich für sein unmögliches und unverzeihliches Handeln entschuldigt. Das alles hat den Richter offenbar nicht allzu sehr beeindruckt. In einigen Punkten glaubt er ihm auch schlichtweg nicht. Überdies bleibt der Haftbefehl bestehen. Es bestehe Fluchtgefahr.
Helge Achenbach an seine Familie.
Erstmal tausend Dank, dass ihr bei der Urteilsverkündung anwesend wart. So, jetzt schauen wir alle, wie sich das Urteil auf die Zukunft auswirken wird. Wie geht es euch? Hoffentlich nicht allzu arg. Seid bitte nicht traurig, die Zeit wird sicher schnell vorbeigehen. Meine Strafe von 6 Jahren hatte ich erwartet.
Die Unternehmensteile gingen ja nach und nach auch in die Insolvenz. Die Mitarbeiter wurden beschäftigungslos. Das zog ja einen riesen Rattenschwanz hinter sich. Ja, Rechnungen konnten nicht mehr bezahlt werden, logischerweise. Und die Zahl der Gläubiger wuchs und wuchs, weil die hatten natürlich dann auch alle Ansprüche.
Achenbachs Firmenimperium blieb für Außenstehende nur schwer durchschaubar. Klar aber war, wenn eine seiner Firmen Verluste schrieb, wurden Gelder hin und her geschoben, die Bilanzen harmonisiert. Die Forderungen von 100 Gläubigern beliefen sich auf rund 50 Millionen Euro.
Insolvenz. Achenbachs Restaurants sollen verkauft werden.
Restaurants sind geschlossen.
Insolvenz 3er Firmen.
Ich muss mir Folgendes vorstellen. Also 2.500 Kunstwerke wurden verscherbelt. Alles zusammen würde ich sagen, bist du dabei mindestens 15, 16 Millionen wert, hätte unter einem normalen Verhältnis 30 Millionen bringen können. Oldtimer, ich hatte 17 Fahrzeuge, die sind irgendwie verhökert worden. Ich weiß nicht, wo die gelandet sind. Auf jeden Fall ist da nichts in die Kasse gespült worden. Lächerlich kleine Beträge. Meine Häuser, die ich hatte, sind alle kassiert worden. Aber so ist das halt. Du bist im Gefängnis, hast keine Chance. Der zivilrechtliche Anwalt hat sich verpisst, auf Deutsch gesagt. Der Einzige, der noch da war, war der Strafverteidiger. Der war auch nur deswegen da, weil die Allianz eine Rechtsschutzversicherung für mich ausführen musste. Und ansonsten war das Thema durch. So, die haben mich geteert und gefedert.
Immer mehr Bieter wollen Achenbach Kunst ersteigern.
Notfalls geht Achenbachs Kunst für 20 Euro weg.
Eine Sammlung wird zu Geld gemacht.
Abgefahren, diese Achenbach-Auktion.
Rekordergebnis für ein Werk bei Achenbach-Auktion.
Bieterschlacht um Achenbach-Kunst.
Achenbach, Bietergefecht. Rekordsumme für ein Bild.
Achenbach-Auktion erbringt insgesamt 6,5 Millionen Euro.
Rekord. Achenbach-Auktion bringt 6,5 Millionen Euro.
Alle die tollen Bilder.
Weg.
Ich weiß nicht, wie viele Gläubiger es am Schluss waren. Also der Hauptgläubiger selbstverständlich, die Milliardenerben. Aber mein Ex-Mann hatte Restaurants, da gab es Getränkelieferanten, Essenslieferanten, wahrscheinlich auch Angestellte. Es gab Galeristen, die vielleicht noch Bilder bei uns stehen hatten, die aber gepfändet worden sind. Die mussten ja alle um die Sachen kämpfen. Rechnungen, die noch nicht bezahlt worden waren, Strom, Gas, Wasser, Miete, was weiß ich. Also das ist eine lange Reihe von Menschen.
Helge Achenbach schreibt an seine Frau:
Heute habe ich begriffen, wie oberflächlich mein Handeln war. Getrieben von materieller Gier, Äußerlichkeiten. Dabei hätte ich uns schützen müssen. Die Kinder, dich, unsere Existenz. Meine Liebe, was für ein Trottel. Verblendet und auf falschen Fährten war ich. Einsicht und Reue sind da, aber leider etwas zu spät. Du hast gesagt, wie ein einzelner Mensch alles zerstören kann. Leider habe ich keine wirkliche Entschuldigung für mein Handeln. Hier im Gefängnis habe ich das Beten wieder gelernt. Manchmal habe ich danach ein ganz kleines Empfinden von Hoffnung und Zuversicht.
Für meinen Ex-Mann war das natürlich furchtbar. Er war ja ein extrem aktiver Mensch. Dann in so einer winzigen Zelle zu sitzen, und da schrieb er ja Briefe, und er sagte so, Minuten sind wie Stunden und die Zeit verrinnt nicht. Und ich denke mal, das kann doch alles nicht sein. Das kann nicht so passiert sein. Und doch, wenn er sich umguckt, sitzt er da in der Zelle und das WC ist ein stinkendes Loch, was er dann mit Shampoo gesäubert hat, um es überhaupt benutzen zu können. Also ich meine, ich habe jedes Mal geweint, wenn Briefe von ihm kamen. Das war schon furchtbar.
Michael Luca, Seelsorger in der Justizvollzugsanstalt Essen.
Das ist allgemein ein großes Thema. Was das mit Familie macht, wenn ein Vater inhaftiert wird, wenn der Ehemann inhaftiert wird, das ist ein Riesenthema. Das geht los mit den finanziellen Auswirkungen, ne? Das war ja auch bei Achenbach so. Wenn ein Vater inhaftiert wird, der vorher arbeiten war, dann bedeutet das für die Familien, sind das riesige Umbrüche, die da stattfinden, ne? Umzug, Kinder müssen in eine andere Schule gehen und so weiter und so fort. Und die Frauen müssen dann alles alleine stemmen. Also insofern ist es oft so, dass die Frauen das ausbaden müssen, was Männer vielleicht oft angestellt haben.
Mein Mann war ja auch immer sehr gern in den Medien, aber das Pendel schlägt ja dann auch erbarmungslos zurück. Und das war monatelang beherrschend. Also wenn wir morgens aus dem Haus gingen, wenn ich die Kinder zur Schule brachte, da stand schon der Aufsteller mit einer Boulevardzeitung am Kiosk gegenüber mit Achenbach 15 Jahre Haft, Achenbach 15 Millionen Unterschlag. Also es war entsetzlich. Und dann die Gerichtsvollzieher. Also es war wirklich eine Zeit grauenvoll.
Frau Achenbach bricht ihr Schweigen.
Jetzt spricht Achenbachs Ehefrau.
Achenbachs Frau, der psychische Druck ist enorm.
Achenbachs Frau, mir geht es super schlecht.
Bravo-Rufe für Frau Achenbach.
Wenn es klingelte oder wenn die Post kam, ich hatte Panikattacken. Und das ist jetzt wirklich schon ein paar Jahre her, das habe ich heute noch. Also wenn die Post kommt, habe ich immer Angst, es ist was vom Anwalt, vom irgendwas ist dabei. Also neulich kam so ein gelber Brief, das war nur ein Strafzettel, den mein Sohn verbammelt hat. Aber ich habe gezittert, als ich den aufmachte.
September 2014. Helge Achenbach an seine Frau.
Heute Vormittag hatte ich ein längeres Gespräch mit unserem Priester. Für die Kinder habe ich einen kleinen Hinweis, den Begriff der Tugenden. Die vier klassischen sind Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung. Besonders der Begriff der Mäßigung ist verdammt wichtig. Diese Tugenden hätte ich mir auch etwas früher klar machen sollen und danach leben können. Aber für uns alle ist es ja nicht zu spät. Für euch Kinder sowieso nicht. Es lohnt sich unbedingt, den Begriff der Tugend zu googeln.
Ich glaube, dieser Verrat, das ist für Kinder, also einmal natürlich die Mutter zu betrügen, ist das eine, das passiert viel, das kennen die aus ihrem Freundeskreis, aber die ganze Familie in die Luft zu sprengen. Und meine Kinder kannten ja auch die Kunden, die so betrogen worden sind, also unter anderem die Albrechts, die Viehhofs, das kannten die ja alles. Das ist für so ein Kind, glaube ich, schon eine ganz elementare Erfahrung, das eigentlich auf nichts Verlass ist, weder aufs Private noch aufs Berufliche, das eigentlich alles auf Lug und Trug aufgebaut war. Das war schon eine fundamentale Erschütterung.
Aber es gab natürlich eine ganz große Zahl von Leuten, die dann plötzlich mit Helge Achenbach nie Geschäfte gemacht haben, die ihn nie gekannt haben, die nie was mit ihm zu tun haben wollten. Und er ist immerhin Mensch. Und insofern habe ich ihn mal besucht im Gefängnis, als es möglich wurde. Und das war schon bewegend. Ich habe ihn da geläutert erlebt in gewisser Weise und natürlich immer wieder den alten Helge so durchschimmern sehen. Aber ich meine, er hat natürlich auch einen starken, wie soll ich sagen, egozentrischen Drang. Und es wäre auch schade, wenn jemand da zerbricht oder wenn man im Gefängnis seinen Charakter versucht zu zerstören in gewisser Form. Also er war in vielen Punkten der Alte. Und auch, fand ich, positiv denkender alte Helge. Und in anderen Punkten war er aber wirklich der mit Tränen in den Augen, aber vielleicht auch seinen Verlust in dem Moment betrauernden Helge.
Die eindrücklichste Erinnerung, die ich habe an den Besuch im Gefängnis, ist, wir sitzen im Besuchsraum, unterhalten uns eine halbe Stunde und irgendwann steht jemand vom Nachbartisch auf und kommt rüber und sagt zu mir einfach, der Helge, der ist ein Guter, der Helge ist einer von uns, so. Und wollte einfach nur mal kurz sagen, dass der Helge hier sozusagen in der Knasthierarchie relativ weit oben ist. Und da merkte man dann, Helge ist auch im Knast, hat er sich wieder seine Netzwerke geschaffen, die Leute für sich eingenommen. Aber er wirkte halt überhaupt nicht niedergeschlagen oder deprimiert. Es war eher sowas, so wie mache ich jetzt das Beste draus? Und das merkte man dann. Die Kontakte waren wieder da, wie vorher halt auch, nur in einer anderen Welt jetzt.
Ich glaube, er hat das ziemlich verdrängt, wie es uns draußen ging. Er hat das zwar verbalisiert in seinen Briefen, aber da er gedrungen ist. Also er hat ja nie mitbekommen, was in den Zeitungen so stand im vollen Ausmaß. Und wenn er es mitbekommen hat, das erzählten wir mitgefangen, ist er damit eigentlich relativ stolz rumgelaufen und hat es allen gezeigt, weil er wieder in der Zeitung stand. Für uns als Familie war das nicht ganz so angenehm.
Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt natürlich in dieser ganzen Gefangenschaft auch war, zu begreifen, ja, ich habe einen großen Fehler gemacht. Jawohl, ich habe betrogen und dafür habe ich eine Strafe bekommen. Wenn man so weit schon mal ist, dann muss man sich klar machen, Quo vadis, Helge, wo gehst du hin? Will ich nochmal dieser große Zampano sein, der mit den Milliardären unterwegs ist? Oder wollen die überhaupt mich noch haben? Ich meine, 20 Millionen sind ja im Gesamt auch kein Pappenstiel, ne? 20 Millionen, wie sagte die Staatsanwaltschaft, das ist dann schon hohes kriminelles Agieren.
Es gibt ein ganz schönes Bild, was ich da immer benutzt habe. Also wenn man den Helge Achenbach in eine Wüste aussetzen würde, wird er aus der Wüste herauskommen mit einem Kamel und der Kameltreiber, dem er das Kamel abgeschwatzt hätte, hätte ihm auch noch zusätzlich seine hübsche Tochter zur Frau gegeben. So einer ist der Helge Achenbach.
Seit Juni 2018 ist Helge Achenbach wieder ein freier Mann. Der zu 6 Jahren Haft verurteilte Millionenbetrüger und ehemalige Kunstberater durfte das Gefängnis in Mörskapellen nach 4 Jahren Haft auf Bewährung verlassen. Wegen der Schwere der nachgewiesenen Betrugsfälle erst 2 Tage vor dem Stichtag der Zweidrittelregelung, die bei guter Führung gilt. Wie Helge Achenbach heute mit seinen 19 Millionen Euro Schulden lebt, weiß nur er selber. Er wäre allerdings nicht Helge Achenbach, wenn er nicht die Lage zu seinen Gunsten hätte wenden können. Ein Freund hat ihm bis auf Weiteres sein Landhaus in der Nähe von Düsseldorf gratis zur Verfügung gestellt und eine 30 Jahre jüngere Freundin steht ihm zur Seite. Auch soll er weiterhin häufig auf Reisen sein.
Ich habe natürlich mit all dem, was ich da gemacht habe, Fehler gemacht, 100%. Aber ich habe natürlich auch einiges bewegt. Und ich jetzt mal im Nachhinein gesagt, wie soll ich das erklären? Ich hoffe, dass all diejenigen, die in meinem Umfeld waren, doch am Ende mehr Positives als Negatives erlebt haben. Und das Schöne ist, einer dieser Beamte sagte mir vor ein paar Wochen mal, ach weißt du Helge, seitdem du nicht mehr bei uns bist, fehlt uns etwas. Es ist nicht mehr so, wie es damals mit dir war. Es ist was Heiliges gegangen. Was ich gelernt habe ist, auch das konnte mich nicht kaputt machen. Und die könnten mich jetzt wieder in den Knast werfen, da würde ich das genauso wieder durchhalten. Ich bin unbesiegbar letztendlich.
Ich habe immer wieder, seitdem Helge ins Gefängnis gegangen ist und dann danach natürlich auch aus der Kunstwelt, jetzt seitdem er raus ist aus dem Gefängnis, jetzt doch weitgehend aus der Kunstwelt verschwunden ist, habe ich immer wieder von Galeristen aber auch von Künstlern gehört, dass so eine Figur eigentlich fehlt. Ja? Dass das irgendwie immer toll war, dass Museumsdirektoren, die eine große Ausstellung geplant haben und denen Geld fehlte, die konnten Helge anrufen. Helge hatte immer eine Idee, wo kriegt man was her. Helge war unglaublich großzügig zu Künstlern, die vielleicht gerade finanzielle Probleme hatten. Helge hat auch immer sehr viel ausgegeben für andere Leute. Natürlich ist viel auch zu ihm zurückgekommen, aber ich glaube, diese lockere, offene Art und dieses unbekümmerte, ja, dann rufe ich jetzt halt meinen Freund in New York an oder dann frage ich mal Jeff Koons, was er dazu sagt. Oder vielleicht ist der Sammler XY, dem ich gerade eine Sammlung habe, aber vielleicht kann der die Ausstellung von ihm zu Ende finanzieren, wenn da Geld fehlt. Für viele Leute war das jemand, den man gerne so als Rettung in der Not anrief. Und das habe ich immer wieder gehört. Ja, so ein Typ wie Helge Achenbach, das fehlt schon.
Aufstieg und Fall des Kunsthändlers Helge Achenbach. Feature von Roswitha Kraus. Redaktion Ulf Köhler. Es sprachen Friederike Kempter, Steffen C. Jürgens, Ulrike Hübschmann und Axel Thielmann. Im Originalton Helge Achenbach, Dorothee Achenbach, Anne Berlitt, Gregor Janssen, Kaspar König, Michael Lucker, Cornelius Titel. Ton Holger Klimchen. Schnitt Christian Grund. Regieassistenz Dagmar Palowski. Regie Ulf Köhler. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2020.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.